SRF 1.
Nee. SRF 1.
Willkommen zum Zwischenhalt am Mikrofon der Joschi Kühne. Das sind Themen Hilfe für christliche Seelsorgende, die mit muslimischen Kranken zu tun haben. Und die MeToo-Debatte, die ist jetzt auch bei den reformierten Kirchenkreisen angekommen. Dort heisst sie Church Too. Kurz vor der 7. haben wir dann die Glocke von der evangelisch-reformierten Kirche von Zürich-Oberstrasse. Rund 5% der Bevölkerung in der Schweiz sind muslimisch. Gerade wenn es um Sterbebegleitung oder um Tod und Trauer geht, haben christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger etwa mit gemischten religiösen Familien zu tun. Das sind sensible Situationen. Der Arbeitskreis Religion Migration von der reformierten Kirche Bern, Jura, Solothurn hat jetzt eine Handreichung herausgegeben, eine Broschüre für interreligiöse Trauerfälle. Der neue Migradwoll hat sie gelesen.
Kranke dürfen erfahren, wie es um ihren Gesundheitszustand steht, das sagt das Schweizer Patientenrecht. Und so handeln auch die Ärzte in den Spitälern. In Bezug auf muslimische Kranke muss man anders beachten, sagt Pascal Mösli. Er ist Pfarrer und bei der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn zuständig für Palliative Care und Spezialseelsorge. Schon manchmal hat er muslimische Kranke begleitet.
Für Muslime ist als Unterstützung für den Weg vom Sterben ganz wichtig, dass keine Emotionen diesen Weg stören. In einer Situation, in der ich selber involviert war, war ein Patient in einem Spital, der schwer krank war und wo die Ärzte haben gesagt, sie möchten die Behandlung umstellen. Die Brüder von diesem Patienten haben die Ärzte daran gehindert, das ihrem Bruder zu sagen, weil sie gesagt haben, er muss im Frieden sein können. Das würde ihn zu fest aufwühlen.
Eine heikle Situation, Konflikte sind vorprogrammiert. Doch dann hat Pascal Mösli mit den Ärzten und den Brüdern das Gespräch gesucht.
Und die Lösung hat nachher darin bestanden, dass die Brüder gesagt haben, wir wollen bestimmen, wenn das man sagt und wie das man sagt und wir wollen dabei sein.
Muslimische Traditionen und Gebote kennen und so können zu vermitteln, das ist in der Seelsorge wichtig. Wegen dem hat Pascal Mösli eine Handreichung, also eine Broschüre, für christlich-muslimische Trauerfälle verfasst. Wissen, was möglich ist, wenn man muslimische Kranke, Sterbende und Trauernde begleitet und was man besser bleiben lässt. Geholfen haben ihm dabei muslimische Fachkräfte, z.B. Rifat Lenzin, selber Muslima und Leiterin vom Fachbereich Islam am Zürcher Institut für interreligiösen Dialog.
Grundsätzlich muss man einfach wissen, dass es im Islam Regeln gibt, es gibt Vorschriften. Und diese Vorschriften sind wichtig, die sind einzuhalten. Und das können nur Muslime machen. Und da fehlt dann oft, weil das im Christlichen das so nicht gibt, das Verständnis dafür.
Vorschriften und Ritual, die bei Todesfällen sehr wichtig sind. So muss zum Beispiel der Tote nach Mekka ausgerichtet beerdigt werden.
Das ist eine Vorschrift. Und dann, dass die Leichname entsprechend präpariert werden, wenn man so will. Also es gibt eine religiöse Waschung, die zwingend gemacht werden muss. Und auch die Einkleidung des Toten, das Einwickeln in die Tücher, das sind so diese Rituale, die mit dem Verstorbenen gemacht werden. Und das müssen Muslime machen.
Genau solches Wissen ist in der Sterbebegleitung entscheidend, sagt auch der Seelsorger Pascal Mösli. Nur dann kann man Lösungen suchen, die für alle Beteiligten stimmen. Er erinnert sich an eine Situation in einer ländlichen Berner Gemeinde, wo in einer muslimischen Familie jemand gestorben ist. Das Grab nach Mekka ausrichten, ist nicht möglich gewesen.
Weil sie den Pfarrer kennt haben von der Gemeinde, haben sie gefragt, ob er ihnen helfen könnte. Der ist bei ihnen vorbeigekommen. Der Pfarrer hat nachher vorgeschlagen, auf einen Friedhof zusammenzugehen und zu schauen, ob man dort eine Lösung findet. Man hat dann zusammen mit der Friedhofsverwaltung von dort geredet und hat einen Kompromiss gefunden. Das Anliegen von der Ausrichtung nach Mekka konnte man nicht erfüllen. Aber es war möglich, den Abschied auf dem Friedhof so zu machen, wie es für die Muslime stimmig ist, nämlich, dass man die Leichnam dort waschen konnte, dass man ihn beim Abschied nach Mekka ausrichten konnte.
Grundlegend ist im interreligiösen Umgang also wieder einmal das Gespräch.
Der Dialog ist das A und O und der Dialog kann nur dann gut stattfinden, wenn ich eine Ahnung habe, was für die andere Seite wichtig ist.
Der Pascal Mösli hat bei der Arbeit an der Broschüre viel gelernt. Überrascht hätten, dass es gerade bei den letzten Fragen, bei der Bestattung, kaum ein Bedürfnis nach interreligiös gestalteten Abdankungen gibt. Die Islamwissenschaftlerin Rifat Lenzin wiederum erstaunt das nicht. Das Sterben sei wie die Geburt ein grosser Einschnitt.
dann werden die Traditionen wieder wichtig. Auch wenn sie sich vielleicht zeitlebens nicht darum gekümmert haben, aber sozusagen im Tod, da möchte man, wenn ich das ein bisschen plakativ sagen kann, nichts falsch machen. Und deswegen ist da der Wunsch nach religionsübergreifend, denke ich, auf allen Seiten sehr gering.
Sterben, Tod und Trauer bei muslimischen Familien, wie auch gerade nicht-muslimische Seelsorgende und andere interessierte Personen, zum Beispiel Nachbarn oder Freundinnen, mit diesen Situationen gut umgehen können, da hilft jetzt die Handreichung der Berner Kirche weiter.
Noemi Gradwoll über Broschüre «Christliche muslimische Trauerfälle», eine Handreichung für die christliche Seelsorge. Die Berner Handreichung hat im Anhang auch Kontaktadressen aus der ganzen Schweiz. Man bekommt die Broschüre bei der reformierten Kirche Bern, Jura, Solothurn. Ramazzotti in der Sendung «Zwischenhalt» auf SRF 1 um 20 Minuten vor 7. Hashtag MeToo ist mittlerweile in allen Ohren, Munden und Augen. Die Debatte MeToo ist jetzt auch in der Kirche angekommen. unter dem Hashtag Church2 erzählen Frauengeschichten von sexuellen Übergriffen und Sexismus, die im kirchlichen Umfeld stattgefunden haben. Das erstaunt und verunsichert auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landeskirche. Wie soll man damit umgehen? Was ist überhaupt eine sexuelle Belästigung? Was darf man nicht? Dazu der Beitrag von der Katharina Kilchemann.
Church2, auch in der Kirche. Ja, auch dort finden sexuelle Übergriffe statt, Belästigungen, Sexismus. Und zwar nicht nur in der römisch-katholischen Kirche, wo man mittlerweile darüber redet, nachforscht und Lösungen sucht, auch bei den Reformierten ist Sexismus ein Thema. Auf meiner Suche nach Geschichten und Hintergründen zu diesem Thema bin ich der Corinna Auchenberger begegnet. Sie ist Fürsprecherin, Coach und Mediatorin und arbeitet im Auftrag der Landeskirche mit Mitarbeitenden und Vorgesetzten.
Die Landeskirche ist eine Arbeitgeberin wie jede andere, ja. Die hat die gesetzliche Pflicht, ihre Mitarbeitenden zu schützen vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Und dort schule ich die Mitarbeitenden, sensibilisieren sie auf das Thema und schule auch Führungskräfte, die Bildungsverantwortlichen und Personalverantwortlichen ihre Funktion und ihre konkreten Aufgabe von der Prävention, aber auch, wie müssen sie gut intervenieren, wenn ein konkreter Vorfall sie beobachten oder konfrontiert werden mit einer Meldung, ob er sexuell belästigt wird in der Kirche.
Was gilt denn eigentlich als sexuelle Belästigung?
Eine sexuelle Belästigung ist dann, wenn eine Verhaltensweise, das kann ein Blick sein, das kann eine Berührung sein, aber das kann auch eine Äußerung sein, einen sexuellen Bezug hat, unerwünscht ist und als entwürdigend empfunden wird. Und damit eine Machtposition oder so ein platzverweisendes Verhalten ausgeübt wird.
Corinna Auchenberger tut in ihren Kursen also die Leute für das Thema sensibilisieren. Zusammen mit einem Kollegen spielt sie als Einstieg eine kurze Szene. Zum Beispiel die Situation, wo ein Pfarrer einer Organistin nachkommt. Die beiden arbeiten gut zusammen und er nimmt auch Anteil an ihren privaten Sorgen. Sie hat ein Kind mit einer Behinderung und er unterstützt sie auch ab und zu.
Aus dieser Unterstützung ist ein bisschen mehr geworden und er rückt dort in der Szene ihr auch physisch immer näher und legt ihr den Arm um die Schultern, weil sie wieder mal sehr aufgewühlt ist und lässt sie dort zum Znacht ein, wo er das gerne mit ihr besprechen will, wie man das jetzt wirklich lösen könnte. Und sie will nicht und dann spielt Francesco, Coach und Seminarleiter, also wie er mich umarmt und ich versuche, den Weg zurück, mich abzudrehen, aber ohne etwas dazu zu sagen.
Von dann an reden die Kursteilnehmenden mit, suchen Lösungen, lassen die Schauspieler verschiedene Varianten ausprobieren und diskutieren grundsätzlich über das Thema Nähe und Distanz. Natürlich gibt es auch Szenen, wo eine Frau einem Mann unerwünscht zu nahe kommt. Das gibt es im kirchlichen Alltag ebenfalls. Aber was ist denn eigentlich so schwierig an diesem Thema?
Also schwierig ist das Thema an sich, weil ein privates Thema, Erotik, Sexualität, in die Öffentlichkeit gebracht wird, also in professionellen Kontext gebracht wird und man nicht so recht weiss, ja, geht es jetzt wirklich um mich oder geht es um Macht, geht es um Sexualität, geht es darum, den Hof zu machen. Also ich denke, auch so die Vermischung, das ist schwierig.
Schwierig ist auch, sagt Corinna Auchenberger, dass die meisten denken, ihnen könnte das nie passieren. Sie würden nie belästigt. Und besonders anspruchsvoll ist auch das Folgende.
Es ist sehr schwierig, dass Leute belästigen, die man nie denkt, weil sie nämlich nicht irgendwie krank sind, sondern total normal und verheiratet sind und Kinder haben und nett sind und plötzlich übergriffig werden oder belästigen. Das kann man nicht einordnen, dass jemand schwierige und gute Seiten hat.
Sie weiss aus ihren Erfahrungen, dass es auf einen Betrieb schwierig ist, angemessen auf Fälle von Belästigung zu reagieren.
Es gibt Belästigungen, die im versteckten Räumchen stattfinden und niemand weiss. Und es gibt Belästigerinnen und Belästiger, die man davon weiss. Aber dass die Belästigungen möglich sind, hat für mich auch immer einen strukturellen Aspekt.
Und was heisst das?
Dass man eben davon weiss und nichts sagt. Oder dass es Meldungen gibt in den Personalabteilungen und man trotzdem nicht den Mut hat, die Beschuldigten damit zu konfrontieren. Dass man immer noch Hemmungen hat, das Thema anzugehen. Oder dass es belästigte Frauen gibt, die sich melden und sagen, ich bin belästigt worden. Ich will, dass es aufhört, aber ich will, dass man die belästigende Person nicht bestraft. Und ich denke, da kommt auch eine grosse Angst zum Ausdruck, was passiert, wenn ich mich exponiere. Und das muss man tatsächlich gut überlegen, ob man sich exponieren will.
Die Fürsprecherin Corinna Auchenberger betont, dass man sich, bevor man einen Fall meldet, gut überlegen soll und eventuell auch schon für diese Überlegungen professionelle Unterstützung suchen.
Wenn jemand zum Entscheid kommt, sich nicht zu melden, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, den Job zu wechseln oder in einem Einzelkonfliktcoaching zu schauen, wie man sich abgrenzen könnte, wie man sich abwehren könnte. Nichts machen bedeutet ja nicht, sich nicht zu wehren, sondern nichts machen bedeutet auch manchmal einfach nicht den offiziellen Weg einzuschlagen.
So oder so. Das Thema ist lanciert. «Me Too» und «Church Too» hat auch in der Kirche eine wichtige Debatte angestossen.
Katharina Kilchemann. Morgen am Morgen gibt es mehr zum Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt im kirchlichen Umfeld. Am 8:30 auf SRF 2 Kultur in der Sendung «Perspektive».
Little hands, little hands, what can they be? They come in many shapes and sizes. Little boys always love to play, but something is not quite right. Little hands won't come out today, he's scared of a horse that might bite. Oh, little hands, little hands, how can it be? Your thoughts are filled with such confusion. Little hands, when will you see? You're barking up the wrong conclusion. Professor Mann asked him oh so nicely, why will you not come out? Little hands tells him most politely what he is thinking about. Riding a tram. Strange disguises. Professor Mann shakes his head and wonders, how will he work it out? Little Hans tells him quite precisely what he's been dreaming about. Professor Mann has no doubt. Little Hans goes to sleep and wonders, what was he talking about? Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips, in the moonlight shadows. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. Ooh, ooh. I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky.
You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. Puts a song in this heart of mine. Puts a smile on my face every time. 'Cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Ooh, ooh. Shadows wash all my cares away. I wake up to a sunny day, 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. Well, I love a rainy night. You can see it in my eyes. Yeah, I love a rainy night. Well, it makes me high. Ooh, I love a rainy night. I know I do. Yeah, yeah, I love a rainy night.
Graham Dye und Eddie Rabbit da, Love a Rainy Night im Zwischenhalt auf SRF 1, 9 Minuten vor der 7. Jetzt kommen wir zu der Glocke, zu der Kirche von der reformierten Glocke Zürich-Oberstrasse, das Quartier von Zürich. Genau 125 Jahre ist es nämlich her, also 1893. Da ist die eher arme Zürcher Vorortsgemeinde Oberstrasse im Zug von der Stadtvereinigung zu Zürich geschlagen gekommen. Der neue Stadtteil ist schlagartig zum bevorzugten Wohnquartier geworden. Oberstrasse liegt am Westhang vom Zürichberg an der alten Landstrasse nach Winterthur. Viele Villen stehen dort mit einer prächtigen Aussicht in die Landschaft. 1910 hat es schon an die 10'000 Einwohner gehabt. Es hat also eine grössere Kirche gebraucht. Die Architekten Pfleghardt und Heveli haben den ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen zur Planung und am 6. März dann nach dem Bau ist der Bau eingeweiht worden, 1910. Ein mächtiges Gotteshaus mit Platz für fast 1'000 Leute, das Wahrzeichen von Zürich-Oberstrasse mit seiner Lage an einer Hangterrasse. 5 Monate vor der Kirchenweihe sind die 5 Glocken aufgezogen worden. Etwa 1'000 Kinder haben dafür gesorgt, dass der Anlass unvergessen bleibt. Ein Zeitzeuge berichtet: Hey, war das eine Freude und ein Jubel, namentlich bei den Kleinsten. Mit welchem Eifer, im Gefühl der Wichtigkeit ihrer Aufgabe, machten sie sich ans Werk und zogen am Seil, bis die kleinste Glocke schon als erste ihre Reise nach oben vollendet hatte. Auf der grossen Glocke steht der Spruch: O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Thank you. Das sind die 5 Glocken von der reformierten Kirche Zürich-Oberstrasse im Zwischenhalt auf SRF 1. Jason Donovan sealed with a kiss da auf SRF 1. Am 7. kommt ein Zambo und jetzt geht's noch kurz auf die Straße.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.